Menschenbilder.
Ich will wahrgenommen werden. Der Sprach- und Klangkünstler Erwin Rehling.
Über den Recht-Mehringer Fußballplatz ist eine Bauernstraße gegangen. Von ihren Feldern einer direkt zu den Hef. Einmal haben wir gespielt gegen Recht-Mehring im Sommer. Da ist ein Bauer mit einem Fuhr der Heide hergekommen und hat am Rand vom Fußballplatz gehalten. Der Schiedsrichter hat abpfiffen, der Bauer ist mit seinem Fuhr der Heide über den Platz gefahren. Wie er drüben war, hat der Schiedsrichter wieder abpfiffen und wir haben weitergespielt.
Ein Text von Erwin Rehling über das Fußballspielen als Kind. Eine Fußballgeschichte, wie er sie nennt. Vorgetragen in seinem unverkennbaren bayerischen Dialekt und eingebettet in zwei seiner Miniaturen am Schlagzeug. Vor 2 Tagen feierte der Sprach- und Klangkünstler Erwin Rehling Geburtstag. Er ist 70 Jahre alt geworden. Schon vor etlichen Jahren begann er, sich literarisch mit seiner Kindheit und Jugend in einem Dorf in Oberbayern auseinanderzusetzen.
Meine Geschichten, die müssen eine Trockenheit haben. Es muss trocken sein. Die brauchen einen Witz, was natürlich gut ist, wenn was witzig ist, und brauchen aber trotzdem eine assoziative Ebene. Weil nichts interessiert mich weniger, als wenn Künstlerinnen und Künstler was hinsetzen, die es 1:1 sagst du das und das ist so und dann so. Mein künstlerischer Anspruch ist der, dass man dahinter, hinter dem, was gerade gesagt worden ist oder gespielt worden ist, dass man da noch eine zweite und eine dritte Ebene spürt, wenn man es will. Wenn man es nicht will, kann ich auch nichts machen. Aber die ist da. Dieses leicht ironische, dieses hinterfotzige, das bohrische, das zutiefst menschliche. Und da bin ich einfach am Basteln und am Arbeiten, dass das spannend bleibt und eine Tiefe kriegt, eine Tiefe hat. Das ist mir wichtig. Ich lese mal eine vor.
Im Wiener Mandelbaum Verlag hat Erwin Rehling 2 Klangbücher mit Texten und Musik veröffentlicht. Neues von früher, Dorfgeschichten und widerspenstige Musik und Eus net glogen, eine Landjugend. Die Texte sind kurz und kürzest Geschichten. Ein Haiku aus Oberbayern, eine Geschichte über die Lehrerin in der Dorfschule, natürlich über die Oma und den Opa.
Ja.
Aus dem Klangbuch Neues von früher.
Mein Vater war ein Virtuose im Spiel mit 2 Löffeln. Da hatte er alles drauf, wieder schnelle vorbeilaufen lassen an den gespreizten Fingern und das Spiel mit Ellenbogen und sonstigen Körperteilen. Mit seinem Aquariumfreund, dem Stürzer Babit, zog er musizierend durch die Wasserburger Wirtshäuser und den umliegenden Dörfern. Der Babit war Busfahrer und organisierte Jahre später einen Kleinbus für unsere Familie. Ich habe noch 2 Schwestern. Wir fuhren an den Chiemsee, saßen zusammen auf einer Decke am Ufer und der Babit hat uns fotografiert. Für den Volkssturm 1944-45 war mein Vater glücklicherweise zu jung. So. Und was passiert da jetzt? Also da ist für mich, aha, war er zu jung. Was bedeutet das? Was hat er nicht erleben dürfen oder was hat er nicht erleben müssen? Mit dem Stürzer Babit, was war das? Das war der einzige Urlaub, den wir als Kinder überhaupt jemals gehabt haben. Wir waren nie im Urlaub. Ging nicht. Aber das hat uns nicht ausgemacht. Hat uns nicht gestört. Weil wir haben unseren Urlaub daheim gehabt. Wir haben Ferien gehabt und dann haben wir gemacht, was wir wollen haben. Und wir waren immer beschützt. Die Leute haben ganz wach im Dorf. War immer jemand, der auf uns geschaut hat. Und die Leute haben gewusst, wo wir sind. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das gibt es ja nicht mehr. Das hat funktioniert. Und so, auf diese Art, dass man irgendwie so, ein bisschen dahinter spürt, was ist da tatsächlich passiert. Das finde ich schon sehr schön. Und das dann irgendwie zu formulieren und auch, was ich halt immer gern mache, was die Leute vom Verlag immer sehr gutieren, ist, dass die Schlüsse bleiben immer offen. Also es geht nie obi und Punkt. So war's. So war es. So kann es gewesen sein. Aber es kann dann noch ganz anders gewesen sein.
Wahrhaftige Dorfgeschichten hat Erwin Rehling gut 50 Jahre nach seiner Kindheit und Jugendzeit verarbeitet und in den Klangbüchern mit widerspenstiger Musik verbunden. Im ersten, 2019 erschienenen Klangbuch Neues von früher stammt die Musik von Erwin Rehling und seinem langjährigen musikalischen Weggefährten Peter Pitt Holzapfel. Das zweite Klangbuch vertonte Erwin Rehling 2022 alleine. Er vermag auch solo zu überzeugen, denn er spielt eine Vielzahl an Perkussionsinstrumenten. Authentisch, morbid, schwarzhumorig, lobt die Presse.
Das Loch. Im Herbst hat der Nachbarsbub von einem Tag auf den anderen in einem Garten ein Loch gekramt. Heim von der Schule, gegessen, aus im Garten, Loch weitergekramt. Kein Mensch hat gewusst, warum. Er hat auch nichts gesagt. Der Haufen Erden ist allweil größer geworden, das Loch allweil tiefer. Jetzt ist er schon fast bis zu den Schultern unten drin gestanden und hat picket und geschaufelt wie verrückt. Auf einmal war Schluss und er hat aufgehört, so abrupt, wie er angefangen hat. Über den Winter hat sich nichts da mit dem Loch und mit dem Erdhaufen. Irgendwann an einem schönen Frühjahrstag hat er mir dann gesagt, warum er so wild gearbeitet hat im letzten Herbst. Er wollte einen Stollen graben zu uns im Keller um mich, weil meine Oma allweil so schöne und gute Winteräpfel gelagert hat, bei uns im Keller drunter. Da wollte er sich ein paar holen.
1, 2, 3, 4.
Am 2. Februar 1954 kommt Erwin Rehling im Dorf Seuen im Landkreis Rosenheim zur Welt. Schon als Jugendlicher ist er interessiert an Musik, Literatur und vor allem Theater. Interessen, die sich bis heute weiterziehen. Als Schlagwerker ist der Autodidakt Erwin Rehling bekannt für seine verschiedenen Formationen, die Interpreten oder das legendäre Duo Hammerling mit dem Salzburger Multiinstrumentalisten Fritz Mooshammer, die Band Umpa Umpa und natürlich auch sein Soloprojekt Erwin Rehlings Dorfgeschichten mit Musik. Nachdem er 27 Jahre lang in München gelebt hatte, zog Erwin Rehling 2009 wieder in einen Weiler nach Oberbayern. Mit seiner Partnerin Christine bewohnt er das Dachgeschoss eines alten Bauernhauses. Im Arbeitszimmer unter der Dachschräge an einem massiven, abgegriffenen Tisch aus Birnenholz erinnert sich Erwin Rehling an seine Kindheit. Sein Heimatdorf Seuen liegt auf der anderen Seite des Inn, nur ein paar Kilometer entfernt.
Ich bin behütet aufgewachsen. Ich habe wunderbare Eltern gehabt. Wunderbar. Und meine Eltern waren sehr säuenuntypisch, weil mein Vater war SPDler und meine Mutter auch. Und das war damals so, also zu der Zeit, in die 60er Jahre, also in die 70er Jahre, war das natürlich eine Sensation. Weil der Unterschied zwischen der CSU und die CSU war ja ganz stark und ist ja immer noch. Und der SPD war ja riesengroß. Heute ist ja völlig wurscht, was du willst. Sag ich jetzt einmal. Also mein Vater war Arbeiter. zwei Arbeiter und die Säulen war ja überwiegend bäuerlich geprägt. Da hat es ja einen Haufen Bauern gegeben und ein paar Klarhäusl und ein paar Arbeiter halt. Und die Arbeiter haben sich ja gegenseitig kennt. Also mein Vater hat einen Schmiedgrüssel kennt und hat ihn geschätzt und so weiter und so fort. Mein Vater ist aber nie in Säulen beim Wirt gewesen. Nie. Der war in Kirchreit. Da hat er sich mit seinen Arbeitskollegen getroffen und da war er zu Kirchreit. Und trotzdem waren wir sehr integriert in dem Dorf. Bei uns ist immer was los gewesen. Meine Eltern waren sehr jung. Meine Mutter war 24, wir drei Kinder da waren, und mein Vater 27. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, mein Vater war nicht im Krieg. Mein Vater ist ein 30er-Jahrgang und hätte dann 45 zum Volkssturm müssen. Und meine Oma, die Stader-Oma aus der Stadt, wir haben ja gesagt, die Stader-Oma aus Wasserburg, die hat ihn so lange versteckt, bis der Krieg aus war. Und das war, wenn ich jetzt meine Freunde besucht habe und so. Und da war dann ganz oft einmal, habe ich das Gefühl gehabt, was ist mit den Vätern los? Was passiert da? Was haben die? Die sind dann oftmals ganz schnell unheimlich aggressiv geworden und haben zugehauen und so. Und im Nachhinein ist mir das natürlich völlig klar. Die waren so traumatisiert und fertig von diesen Erlebnissen, die sie im Krieg gehabt haben. Das habe ich alles nicht mitgekriegt. Wir waren Antifaschisten, das kann ich jetzt mir sagen, weil ich bin es auch. Und wir waren trotzdem also ganz integriert und sehr beliebt, weil meine Mutter, die waren glücklich über meine Mutter, weil jetzt alle gewusst haben, wir schafft die Mali das, Amali hat es geheißen, wir schafft die Mali das mit den drei Kindern. Und sie hat es gut gekriegt. Wir haben immer selber gestrickte Pullover gehabt und alles wunderbar. Und ich kann mich erinnern, ich habe ein ganz wunderbares Verhältnis zu meiner Oma gehabt. Wenn es heiß war und alle Leute beim Bauen waren, weil es gibt dann so einen See, dann bin ich mit meiner Oma im Wald gewesen, beim Schwammelsohr. Und dann haben wir Tannenzapfen zusammengeklappt und haben sie mit dem Lauterwagel heimgefahren und so Geschichten. Also ich habe wirklich eine feine Kindheit gehabt, eine sehr schöne Kindheit. Und ich war auch ganz oft beim Nachbarsbauern, beim Johann, da war ich eigentlich daheim. Speziell in die Ferien, wenn man dann in der Früh zum Kirchweiler einfahren, mit dem Bulldog auf die Felder waren und so, da bin ich halt mit größtem Vergnügen dabei gewesen. Bin ich halt dabei gesetzt und wenn es ganz gut gegangen ist, habe ich mal Ferien fahren dürfen, was beim ersten Gang. Aber ja, wunderbar, wunderbar.
Erwin Rehling ist in zwei Welten aufgewachsen, sagt er. Daheim im Arbeiterhaushalt des Installateurs und der Hausfrau und beim Jochmeier, einem Bauern in der Nachbarschaft.
Ich habe nie mitarbeiten müssen, ich habe immer gern mitgearbeitet und habe dann immer auf die Brotzeit spekuliert, die wir noch gekriegt haben. Und da hat meine Mutter erzählt, also Schmalzbrot daheim, ein Graus, habe ich nie gegessen. Und wenn ich beim Jochmeier drüben war und den ganzen Tag mit denen ich so mitgetan habe, ein bisschen halt zugeholfen, dann haben sie da so ein Brotzeit gegeben und da habe ich ein Schmalzbrot nach dem anderen gegessen. Also da war ich richtig, richtig integriert in diese ganze Gesellschaft und das war für mich wirklich, wirklich super. Also mir hat nie jemand gezwungen, irgendwas zu machen. Nie. Bei den Bauern. Also niemals. Das habe ich immer aus freien Stücken gemacht, wobei die natürlich dann schon gemerkt haben, also der kann arbeiten und der mag arbeiten und das war dann natürlich für die auch gut. Das war für die auch okay. Und ich habe dann einfach für die Brotzeit gearbeitet und fertig.
Er habe als Kind sehr gerne beobachtet, erinnert sich Erwin Rehling an diese Zeit.
Ich war ein Bub, der hat sich interessiert für die kleinen psychologischen Dinge, die da zwischen die Leute abgegangen sind. Ich habe es nicht gewusst, ich habe es natürlich auch nicht benennen können, aber ich habe was gespürt. Und das war für mich immer sehr spannend. Da habe ich alle meine Arbeit schlafen gehabt. Was haben die da? Was ist da los? An das kann ich mich sehr gut erinnern. Die Nachbarn haben dann zu mir dann immer gesagt, ja, das ist ein ganz ruhiger Bub, aber der gespürt unheimlich viel. So bin ich da irgendwie immer betitelt worden oder wie auch immer, wenn man das nennen mag.
Aufmerksam und an vielem interessiert, war Erwin Rehling ein guter Schüler. Die Schule und das Lernen fielen ihm leicht. In der Dorfschule setzte die Lehrerin die Kinder in Vierergruppen an die Tische. Immer zwei gute und zwei schlechte Schülerinnen oder Schüler zusammen, erzählt Erwin Rehling.
Wir haben gern unser Wissen weitergegeben, das weiß ich noch. Das war super für uns. Und die haben unheimlich davon profitiert. Und es war nie irgendwie so, dass man sagt, ja, du blöder Depp und du kannst nichts. Das war nicht. Es war immer so was, dass man geschaut hat, dass die anderen auch irgendwie mitkommen. Das war wichtig. Und auch schön. Und auch für uns fein zu beobachten, dass es dann irgendwie gefruchtet wird, dass die dann auch so irgendwie eine schwierige Rechnung, die haben es dann auch können, weil wir sie dann gezeigt haben, wie es geht, und dann haben sie es auch können und dann waren alle glücklich.
Er selber habe bereits in der ersten Klasse Volksschule aus der Zeitung lesen können.
Es war so, meine Eltern waren einfach hochintelligent, gescheit und weltoffen. Und diese Weltoffenheit und auch dieses Interesse an ganz vielen Dingen, da haben sie mir mitgegeben. Und das habe ich auch sehr genossen. Es gibt ja also mal so Elternhäuser, die so ein bisschen dumpf fahren, weißt, wo man dann, ja, der Bub, mei, das soll ich voll geschehen machen, fertig, weißt, so, die wird er dann schon der Backer und dann wird er schon irgendwas finden. Das war bei uns nicht. Also es war irgendwie, und was auch noch dazu gekommen ist, wir haben sehr viel Radio gehört. Wir haben Radio gehört. Wir waren an die Wochenenden, da hat es dann so Musiksendungen gegeben, Fred Rauch, der bunte Plattenteller und so. Und da ist die ganze Familie am Radio, also auch meine beiden Schwestern, ich habe eine große Schwester und eine kleine, also eine ältere und eine jüngere. Und das haben wir beim Radio gesessen und haben gehört und haben die Schlager gehört. Meine Mutter war eine große Katharina Valente-Verehrerin, hat auch den Silvio Francesco, den Bruder von der Katharina Valente, sehr gern mit. Bei uns ist auch gesungen worden. Also nicht jetzt irgendwie Volksmusik oder so, sondern halt so die Schlager. Meine Mutter war eine glänzende Sängerin. Und jetzt, vor 2,5 Monaten oder 3 Monaten, habe ich es besucht. Und dann hat es aus dem Gedächtnis raus, wann der Herrgott nicht will, hat es mir vorgesungen. Mit 90 Jahren.
Auch wenn Erwin Rehling eine behütete Kindheit verbrachte, merkte er schon damals, dass irgendetwas, wie er es nennt, unter der Decke war. Im konservativen Bayern der 1950er und 60er Jahre, dass also in einigen Familien irgendetwas nicht ganz stimmte.
Naja, jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, es war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es war nicht so, wie die Leute sagen, ja, früher war alles besser oder so. Sondern es war verdruckst manchmal und ist dann Sachen irgendwie verheimlicht gewesen. Und wie gesagt, also der Krieg hat noch ganz stark nachgewirkt und es war eine Dorfgemeinschaft, selbstverständlich. Und das hat natürlich sehr viel damit zum Tor gehabt, dass es hat keine Unterschiede gegeben. Weißt? Es haben alle das Gleiche gehabt, nämlich nichts.
Besuch aus Wien. Unser Opa hat im Garten draus der Sommerhäusl gebaut gehabt, für uns Kinder. Ein kleiner Raum mit Fenster drin. Und am überdachten Vorplatzl, wo man nicht nass geworden sind, wenn es runtergesaut hat. Einmal ist Besuch aus Wien gekommen, weitschichtige Verwandte von der Oma. Die haben ihre Tochter Adolfine getauft gehabt. Der Mo, ein gescherter, ranziger Teufel, hat bei der Stadtgärtnerei in Wien gearbeitet. In der Nacht, bevor sie wieder heimgefahren sind, hat der Mo unser Sommerhäusl abgerissen und hingemacht. Einfach so und ohne was zum sagen.
Ich habe mich im Dorf in meiner Jugendzeit insofern sehr wohlgefühlt als meine große Schwester. Das ist ja oft so gewesen, dass die großen Schwestern oder die großen Brüder, die haben da schon einen Weg bereitet, wo man dann sich selber darauf bewegen hat können und noch weitergehen. Und bei meiner Schwester und bei mir war das auch so. Und da hat eben zum Beispiel im Wasserburger Jugendzentrum aufgemacht und dann hat die Siglinde, meine große Schwester und ich, wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch eins haben. Und dann haben wir bei der Nachbarin gefragt und da ist der Hähnerstall schon ganz lang leer gestanden gewesen und der Hähnerträger überall in Hip-Picket gewesen und so weiter. Und dann haben wir gefragt, Resl, wenn wir den Hähnerstall richtig schön zusammenräumen, dürfen wir da das Jugendzentrum von Sollen aufmachen. Und dann hat sie ja gesagt und dann haben so 5 oder 6 Jugendliche alles Picobello wieder hergerichtet. Und dann war die Eröffnung. Und das ist natürlich wieder interessant. Meine Mama hat Wurstsemmeln umgebracht. Also sie hat fürs Catering in Anführungszeichen gesorgt, weil sie so froh war, dass wir in einem Raum waren, wo sie uns beobachten können. Was machen die? Also nicht jetzt so, das darfst du nicht machen oder so, sondern sie war einfach besorgt. Und sie war froh, dass wir da in der unmittelbaren Nachbarschaft irgendwie was machen können.
Das sei der Mutter sehr wichtig gewesen, sagt Erwin Rehling, der sich dadurch aber nie kontrolliert oder gar eingeschränkt fühlte.
Das war dann schon großes Interesse ist, dann gehen wir ins Künstlerische. Und wir haben dann sehr viel gelesen und dann ist, mei, dann ist die Musik gekommen. Mei. 68 war ich 14. Jimi Hendrix, Cream, die Doors und auch so Hawkwind und wie die ganzen Chicken Shack und die ganzen Bands. Ich habe alle gekannt. Ich habe alle gekannt. Was haben wir gemacht? Der Nachbarsbub und ich, wir haben Tonbänder gehabt. Wir haben alles auf Tonband mitgeschnitten. Da hat es zum Beispiel Ö3, hat so eine wunderbare Sendung gehabt, die wir jeden Tag gehört haben. Und es hat einen Tschechen gegeben, einen tschechischen Sender. Der war auch dort, der ist da auch am Nachmittag gewesen, aber das war dann so gut, dass wir alles haben aufnehmen können. Und dann haben wir da untereinander die Nummern austauscht. Dann haben wir auf dem Weg zur Schule, hast du die Band schon gehört? Mei, das ist Wahnsinn, das habe ich noch nie gehört. Die spielen ja so speziellen Sound. Und das hat uns begeistert. Das hat uns wirklich begeistert. Das hat mich alles wahnsinnig interessiert. Und so habe ich dann eigentlich so einen, ja, mehr oder weniger fließenden Übergang ins Künstlerische. Mir selber baut und auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen und Schülern und Freunden und so, da waren wir einfach total up to date. Also wir haben jedes Mal, wenn wir ins Gymnasium, wir haben dann vom Bahnhof weg, Wasserburg, da ins Gymnasium gehabt, Viertelstunde oder so, nur über Musik geredet worden und über das Neueste, was da gemacht worden ist. Und dann sind natürlich auch schon ganz allmählich die ersten Bands gekommen. Da war ich dann Perkussionist. Da habe ich Bongos gespielt. Und da haben wir dann eine Band gehabt, die hat Kranenfels geheißen. Und Kranenfels hat nur eigene Stücke gespielt. Wir haben nur Eigenkompositionen gehabt. Und das war, ja, unglaublich. Und da hat es dann den Zellerhermann gegeben, der war als Pater in Garz eben für die Jugendarbeit zuständig. Und der hat uns alle Türen geöffnet. Da haben wir in dem Jugendzentrum in Garz haben wir die ersten Konzerte gespielt. Nichts zahlen müssen für irgendeinen Raum oder sonst irgendwas. Und da haben wir uns einfach ausprobieren können. Das war schon super, super gut.
An den Sonntagnachmittagen hieß es oft, wir treffen uns beim Rehling. Bei seinen Eltern seien immer alle willkommen gewesen, erzählte Erwin Rehling. Und da sei dann auch schon ein bisschen geraucht worden.
Ja, da kann ich mich erinnern, da war es dann so, dass da, also drogenmäßig, das war ganz interessant. Und zwar habe ich da beobachtet, wenn in die Familien, wo die Kinder her waren, die Kids, meine Freunde und Freundinnen, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, wenn einer Drogen hat oder sonst irgendwas, dann waren die sehr gefährdet, irgendwie an die harten Drogen zu gehen. Wenn in der Familie, daheim, einigermaßen alles gestimmt hat, dann waren die total da irgendwie gefeit davor, sage ich mal. Da hat man vielleicht einmal ein bisschen was probiert, aber dann hat man sofort gewusst, nicht mit mir.
Flockati. Heute war eine ganz besondere Stimmung bei den Leuten, die in einer Wohngemeinschaft an einem Nebenfluss vom Inn zusammengewohnt haben. Alle sind ganz andächtig um den Tisch herum gesessen und haben auf einen Häufel geschaut mit einem weißen Pulver, das vor ihnen auf dem Tisch gelegen ist. So viel haben wir noch nie im Haus gehabt, hat einer gesagt. Ich schätze mal, das ist um die 15.000 Mark wert. Es war Spätsommer. Drin ein Mordsitz. Draußen hat sie ein sauberes Wetter angesagt und der Himmel war schon ganz schwarz. Einer ist aufgestanden, ans Fenster gegangen und hat es aufgemacht. In dem Moment ist der erste heftige Windstoß aufgekommen. Den Haufen mit dem weißen Pulver hat es runtergeweht von der Tischplatte wie nix. Eine in den weißen Flocati-Teppich, der am Boden gelegen ist. Es hat ja einmal eine Zeit gegeben, da waren die richtig beliebt, die Flocatis. Mit den langen weißen Haaren.
You know what?
Kate Bush, ein Musikwunsch von Erwin Rehling.
Ja, und zu der Zeit hat sie dann auch schon eine Theatergruppe formiert gehabt in Wasserburg und Umgebung. Die haben Mondtheaterlandschaft geheißen.
Mitte der 70er Jahre, nachdem er das Gymnasium in Wasserburg am Inn abgeschlossen hatte, fand Erwin Rehling zum Theater.
Deren Spezialität waren Umzüge. Die haben Umzüge gemacht mit Hochstelzen und Musik und Trommeln. Und da hat es damals noch Stadtfeste gegeben, Altstadtfeste, wo also einfach ein Etat da war für Kultur. Gibt es halt nicht mehr. Heute wird auf die Altstadtfeste gesuffen. Fertig, Schluss, aus. Und da war immer, ich komme jetzt speziell auch an Hannover erinnern, da hat die Stadttheater Hannover hat speziell für die Straße Stücke entwickelt und die sind dann da aufgeführt worden. Und wir sind da mit unserem Umzug, waren da immer dabei. Mit einem uralten Mercedes-Bus durch ganz Deutschland gezogen. Wir sind bis nach Kiel gekommen. Und in Kiel haben wir dann ein Bohnenfeld, das war schon abgeerntet, aber wir haben uns da noch die Bohnen, die da rumgelegen sind, haben wir uns noch geholt und da haben wir uns dann eine Bohnensuppe gemacht. Also es war finanziell nicht sehr lukrativ, aber für uns als eine unglaubliche Erfahrung. Und da habe ich auch meinen ersten Bremer gegessen. Also ich habe immer nur Hamburger gekannt und da habe ich meinen ersten Bremer gegessen. Das war so Semi mit Fisch drin.
Durch die Theatergruppe Mohn kam Erwin Rehling auch in Kontakt mit der Künstlerkolonie Peterskirchen in der Nähe von Wasserburg. Im alten Pfarrhof lebten seit den 60er Jahren viele Künstlerinnen und Künstler. Es war eine interessante Zeit, erinnert sich Erwin Rehling. Man habe dort zum Beispiel mit dem Urchristentum experimentiert, wie er sagt. Ganz abstruses Zeug, aber hochspannend.
Durch Zufall haben wir da einen Teil von den Stallungen haben wir dann bewohnen können. Und das war, hat dann so ausgeschaut, wir haben keine Treppen gehabt, sondern Leitern. Wir sind also von einem Stockwerk zum anderen nur mit der Leiter. Und die Bredel waren lose umeinander gelegen. Also so haben wir da gewohnt. Da haben wir, glaube ich, einen Winter kann ich mich erinnern, vielleicht waren es auch zwei, da haben wir uns mit Plastik haben uns ein bisschen was abteilt und da war ein Ofen drin gestanden und das haben wir kurz und so haben wir den ganzen Winter dort verbracht.
In Peterskirchen lebten damals auch Paul und Limpe Fuchs, er Bildhauer, sie Musikerin.
Bin ich plötzlich bei Paul in der Werkstatt gestanden, mit zwei linke Hände. Also weißt du, so einer aus dem Gymnasium, mei, was will der? Und so. Und der Paul hat dann, und der hat einen Sohn, David, und mit dem bin ich nach wie vor sehr wirklich ganz dick verbunden und am allermeisten mit Zorro, das war der andere Sohn, das ist mein bester Freund, nach wie vor. Wunderbarer Musiker, ein super Drummer und Akkordeonist. Und da hat der Paul dann gemerkt, aha, der kann zwar nichts, aber der ist zach, der kann richtig arbeiten. Und da hat sich dann für mich so ein Kreis geschlossen zu meinem Vater, weil mein Vater war auch Metaller. Und aus welchen Gründen auch immer, wollte ich mir oder irgendjemand anderen beweisen, ich kann auch arbeiten. Und das war total verrückt, weil wir sind dann in der Werkstatt gestanden beim Paul und der hat dann zu mir gesagt, so Erwin, jetzt sag ich dir mal, wie ein Handwerker denkt. Da ist ein Punkt und da ist ein Punkt. Und der Handwerker denkt so, von einem Punkt zum anderen. Und du denkst so. Weißt du? Und die haben teilweise sie totgelacht, was ich da gemacht habe. Aber ich habe dann mit der Zeit mich mit der Flex angefreundet und die haben dann das Spätwerk von Heinrich Kirchner gemacht und das ist dann nicht mehr gegossen worden in Bronze, sondern die haben, der Kirchner hat dann nur noch die kleinen Modelle gebaut und der Paul hat es dann vergrößert, 1 zu 17, 1 zu 18,5 und was weiß ich. Und das hat dann alles total gestimmt auf einen Millimeter. Und da war ich, wie soll ich sagen, Helfer. Und habe da teilweise die Flex nicht mehr aus der Hand gekriegt. Also ich habe da geflext wie ein Depp, tagelang. Und das hat dann immer pressiert. Weil bei den Bildhauern ist es ja so, die haben oft einmal lang nichts zum Tor. Und wenn sie einen Auftrag haben, dann pressiert es unheimlich. Und da haben wir wirklich auch Wochenende durchgearbeitet und so. Das war eine sehr schöne Zeit. Also bei Paul und Limpe Fuchs habe ich mich sehr wohl gefühlt. Habe vieles entdeckt, was bei den großen Künstlern wo ich da überhaupt keinen Unterschied sehe zu den ganz normalen Leuten. Die haben die ganz selben Probleme mit sich zeigen wollen, sich zeigen müssen und irgendwelche Animositäten und so weiter und so fort gibt es bei den großen Künstlern genauso wie bei den kleinsten Leuten. War für mich ganz interessant und spannend, weil ich habe ja da überhaupt keine Vorbildung in Anführungszeichen künstlerisch gehabt, weil ich komme aus einem Handwerkerhaus, habe natürlich schon künstlerische Ambitionen gehabt und so weiter und so fort, habe auch da schon viel gemacht gehabt, bin dann da reingekommen und die haben dann, ja, die haben ein riesen Holzfassel gehabt, die sind dann immer in der Früh in das Holzfassel eingesprungen, das habe ich dann auch gemacht und so, also das war irgendwie eine witzige Zeit. Ich habe dann mit dem Zorro in einem umgebauten Schafwagen übernachtet und habe da geschlafen und es war eine schöne Zeit und ich habe sehr viel gelernt. Was wichtig ist, was wesentlich ist, dass das Wesentlichste das ist, dass man gut mit den Leuten umgeht. Ganz wichtig. Das ist für mich das Wichtigste. Das ist für mich auch sehr wichtig und hat mich auch wirklich mein ganzes Leben begleitet. Ich liebe die Menschen. Das ist so. Ich liebe die Menschen. Also ich habe keine Berührungsängste Menschen gegenüber. Ich kann mit alle. Egal, wo die Leute herkommen, was sie machen, wo sie sind, ich kann mit denen.
Die Interpreten mit Gams im Gebirge.
Und dann, das ist interessant, und dann bin ich habe mit Andreas Koll, der war schon bei der ersten Mondgruppe dabei, das war ein Baritonsaxophonist. Und der hat mit einem Tenorsaxophonisten gespielt, mit Thomas Binnecker, und die zwei haben Volksmusikmelodien gespielt, mit zwei Saxophonen. Und da bin ich zu denen hingegangen, und weil ich wollte mit denen ein Theaterstück inszenieren, wollte die Musik von denen haben. Und dann ist da ein Marimbafon gestanden im Übungsraum. Und dann habe ich da mitgespielt. Und dann haben die gesagt, wir wollen mit dir kein Theaterstück machen, sondern wir wollen, dass du mitspielst. Das war der Anfang von den Interpreten. Und da haben wir dann 800 Konzerte gespielt mit der Band.
In ihrer Eigenbeschreibung liest man: öfters anarchistisch, gelegentlich atonal, bauernschlau, hinterfotzig, jazzig, romantisch und lustig.
Unser Tenorsaxophonist, das war natürlich der Solist. Da haben die Leute gesagt, der spielt wie Albert Ayler. Also der hat praktisch rotzig gespielt, der hat rotzig spielen können. Der war weniger interessiert, dass das alles tonal, alles irgendwie stimmt, sondern der hat da praktisch auch seinen Schmerz und seine Wut da über das Saxophon irgendwie rauslassen können. Und das war für die Presse natürlich ein gefundenes Fressen. Und der Andi, der hat dann sich mehr oder weniger aufs Geschichtenerzählen konzentriert und da war er einfach ein absolutes Ass. Da gibt es eine Geschichte, die von den zwei Krokodilen, die dauert jetzt zu lang, aber da sind die Leute gekommen, nur damit sie den Witz hören. Und also der Andi war dann irgendwie so der textliche Teil von dem Ganzen, der das Ganze irgendwie sehr schön hat runden können und auch ganz andere Assoziationen noch bringen hat können als über die Musik. Da gibt es zum Beispiel einen, jetzt kommen wir zu unserem letzten Stück. Uns ist gesagt worden, wen es einem pressiert, dass sie das von weiter weg nur unheimlich gut anhört. War so in der Richtung.
Mit ihrer Volksmusik mit Jazz-Schlagseite waren die Interpreten ein wichtiger Vertreter und Motor im musikalisch widerständigen Biotop Bayerns. Drei Alben brachte das Trio beim renommierten Münchner Musiklabel Trikont heraus.
Bayern hat natürlich ein sehr starkes anarchistisches Potenzial von Achternbusch, von Karl Valentin. Es gibt eine Reihe, die heißt Die Stimmen Bayerns. Und die sind halt so die ganzen aufmüpfigen bayerischen Literatinnen und Literaten und Musikerinnen und Musiker, die frech sind, unverschämt sind und die in Nordrhein-Westfalen findest du die nicht. Sondern die sind da, die sind von da. Ich habe da auch bei zwei CDs zwei Texte von mir. Haben die noch genommen, was mich natürlich total gefreut hat. Aber dieses Anarchische, dieses Gescherde auch, dieses Bayern, das findest du sonst nirgends. Weder in der Schweiz, aber du findest es in Österreich. die Protagonisten dieses Sounds sind für mich Attwenger. Eine feine Band.
Fast 15 Jahre lang war Erwin Rehling Perkussionist der Interpreten, der Volksmusik-Anarchisten, wie sie die Süddeutsche Zeitung einmal beschrieben hatte.
Ich habe eine bestimmte Musikalität und ich habe eine Affinität zum Schlagzeug. Hab dann eben, da ist das Marimba vorn gestanden und wir sind dann einen Monat später im Studio gewesen und ich habe noch nicht einmal Schlagzeug gehabt. Da habe ich mal mit irgendwelchen Trommeln habe ich mal was zusammengebaut und ich habe einfach, wie soll ich sagen, ich hab's auf der Bühne gelernt. Ich hab spielen können, schon. Aber ich war also dann Jahre zuvor Perkussionist. Ich habe mit den Händen gespielt, Kongas und so weiter und so fort, aber nie ein Schlagzeug. Und das habe ich mir dann im Laufe der Zeit einfach alles selber beigebracht. Und da hat der Thomas Binnecker, der war auf der Jazzschule in München, der hat mich da sehr unterstützt. Der hat gemerkt, der kann was, der hat da irgendwie ganz was Besonderes und der hat mich da sehr gefördert und der Andi auch. Und das war dann eine gute Zusammenarbeit bei den Interpreten. So ist das entstanden. Also das war nicht, der war jetzt auf der Jazzschule oder der war auf der Musikschule, der hat das abgeschlossen und so, und sondern das waren ganz harmonische Prozesse, die ineinander gelaufen sind. Und wir haben auch einfach das dann also machen können, weil wir haben Jobs gehabt. Wir haben gespielt. Und das war natürlich wichtig, weil wenn du dann sowas machst und du hast keine Jobs und du kannst dich nicht ausprobieren auf der Bühne, dann ist es ganz schnell irgendwie wieder vorbei. Und bei uns war es aber anders. Das war dann auch beim Fritz. Ich habe beim Fritz viele, viele Konzerte gespielt, im Duo. Und da, das ist auch noch wichtig für mich zu berichten, meine Lieblingskonstellation auf der Bühne war immer das Duo, immer Duett. Das mache ich jetzt auch mit Peter Holzapfel. Oder ich mache es mit Bodo Hell. Also es sind lauter Duette, weil mir die Unmittelbarkeit zwischen zwei Menschen im Austausch ist mir ganz wichtig und wertvoll. Und das ist das, wo ich einfach das Gefühl habe, da komme ich, gibt ganz andere auch, da komme ich eigentlich am weitesten.
Als die Interpreten sich auflösten, gründete Erwin Rehling fast nahtlos eine Formation, die ebenso legendär werden sollte. Mit dem aus Salzburg stammenden Jazzmusiker Fritz Mooshammer bildete er 2002 das Duo Hammerling. 2022 starb Fritz Mooshammer.
Der Fritz war wie ein Bruder zu mir. Wir waren derselbe Jahrgang, 54er. Ja, ja. Wenn es gut gegangen ist, wenn wir richtig gut beieinander waren, dann haben wir wie aus einem Guss gespielt. Es war wirklich ganz besonders mit Fritzl. Ja, habe ich wirklich sehr gern gespielt mit ihm.
18 Jahre lang spielte Hammerling, immer wieder erweitert zum Trio, unzählige Konzerte. In Wien, in Salzburg, in Hamburg, auch in Amsterdam und sogar in Tunis. Hammerling war eine ganz ungewöhnliche Mischung aus Volksmusik und Jazz, gekennzeichnet durch die Klang- und Rhythmustüfteleien von Erwin Rehling und Fritz Mooshammer. Alphorn, Taschentrompete und Maultrommel sind genauso zu hören wie Besalschlagzeug oder Erwin Rehlings Steinspiel. Das Steinspiel etwa ist zu hören in dem Stück Fliesentanz. Im Keller seines Wohnhauses hat Erwin Rehling einen Proberaum eingerichtet. Zentral steht sein Schlagzeug. Auf einem Tischchen liegt ein Satz gestimmter Kuhglocken. Außerdem hat Erwin Rehling hier ein Marimbaphon und sein Steinspiel aus schmalen Stücken weißer Fliesen. Thank you.
war beim Fliesenhändler am Abfallcontainer gestanden und hab die Steine in der Hand gehabt, so, das waren so Abfälle, weißt, so Fliesenstickerl, Randstücke. Und dann habe ich gedacht, die sind so leicht, die Kanten klingen. Bin ich heimgefahren, und dann habe ich die auf zwei Schnüre gelegt, auf so eine Gummischnüre. Und dann haben die plötzlich, also denke mal, das gibt's nicht, total irrsinnig. Dann bin ich gleich nochmal hingefahren und dann bin ich in das Fliesengeschäft reingegangen und habe gesagt, diese Abfallstücke, die sind total interessant für mich, die möchte ich unbedingt haben. Ich sag's ihnen jetzt, ich nehme nur ein paar mit. Dann hat er gesagt, da kannst du den ganzen Container mitnehmen, dann muss ich das staukeln und mich selber entsorgen. So ist das passiert.
Erwin Rehling über sein selbstgebautes Lithophon, das Steinspiel aus Fliesen. Musikalisch sieht er sich als jemanden, der ein klangliches Repertoire stets verändern will, auf der Suche nach speziellen neuen Sounds. Wohl ein Leitsatz in Erwin Rehlings künstlerischer Arbeit ist: Was ich mache, muss frisch sein, von mir und authentisch. Genauso wie er sagt, sei ihm das Interesse am anderen Menschen sehr wichtig. Das zeigt sich etwa an seinen Kurzgeschichten über das Dorfleben, aber auch an drei Dokumentarfilmen, die Erwin Rehling mit seiner damaligen Lebensgefährtin Gerburg Rosa Schwegerl gedreht hatte. Filme über das Sterben eines ehemaligen Nobelhotels im Tiroler Ort Hochfinstermünz, über ein in einem tschechischen Stausee versunkenes Dorf und über einen Südtiroler Bergbauern.
Das war wieder so was, dass ich an einem Format sehr stark interessiert war und da meinen Beitrag dazu leisten wollte, dass man mit wenig Text auskommt und dass man da die Person und das Umfeld und die Assoziation, dass man das in den Vordergrund stellt und da, das wollte ich einfach probieren. Und ich habe mit der Gerburg, ich glaube, 5 oder 6 Jahre jeden Sommer im Finchgau verbracht und da habe ich mir geübt. Das war wahnsinnig schön. Der Nachbar, der unmittelbare Nachbar, das war Doppelhof, war der Ludi. Und der Ludi hat uns immer schon interessiert, auch die Gerburg. Der hat so ganz einsam und bescheiden hat der da oben sein Leben geführt, aber unten im Dorf haben sie gesagt, wenn sie wissen, was im Dorf los ist, dann musst du zum Ludi nachfahren, der weiß alles. Dann hat die Gerburg gerade europäische Ethnologie studiert in Wien und hat eine Arbeit gebraucht. Und dann hat sie ihren Professor gefragt, ob sie einen Film auch tut. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, Ludi, wir wollen einen Film mit dem machen. Dann hat der Ludi gesagt, ja, machen wir. Der war damals weit über 80. Und dann war das also einfach so spannend, weil er hat zum Beispiel gesagt, oder wir haben gesagt, Ludi, wir wollen dich mal dran, wenn du einhörst. Dann hat er gesagt, das habe ich heute schon gemacht. Wann hörst du wieder? Ja, morgen. Ganz spannend, ganz spannend. Und Dokumentarfilm war für mich halt einfach insofern was Besonderes, weil ich mit meiner eigenen Musik oder mit unserer eigenen Musik Bilder habe unterlegen können und vom Rhythmus her ganz stark den Schnitt beeinflussen konnte. Und das habe ich noch nie gemacht gehabt, überhaupt. Am Schnittplatz habe ich mich total wohl gefühlt. Bei alle Filme, weil da geht es ja sehr stark um Rhythmus und das mag ich schon sehr.
Erwin Rehling richtet seine Aufmerksamkeit auf die fast Vergessenen, wie den Südtiroler Bergbauern Ludi oder die Protagonistinnen und Protagonisten seiner wahrhaftigen Dorfgeschichten aus dem Bayern der 1960er und 70er Jahre. Als einer, der immer etwas Neues in der Schublade hat, wie er sagt, könnte er mit frischen Texten schon das nächste Klangbuch füllen. Und er wird sich, verrät er, mit Wirtshäusern beschäftigen. Warum sie zusperren, was dadurch einer Gesellschaft an Kommunikation und Tradition abhanden kommt. Vielseitigkeit und Abwechslung sind für den Künstler Erwin Rehling unbedingt wichtig.
Ich habe halt erkannt, dass das Brot der Künstlerin oder des Künstlers ist einfach nicht nur wahrgenommen zu werden, sondern positiv wahrgenommen zu werden. Was anderes haben wir ja nicht. Weil verdienen da mal ja wenig. Aber wenn das dann ausbleibt, dann wird es schwierig. Der Künstler will wahrgenommen werden. Habe jetzt zwar so allgemein formuliert, aber es geht um mich. Ich will und muss wahrgenommen werden. Weil sonst, warum mache ich es denn sonst? Ich kann natürlich auch sagen, ja, das mache ich alles für mich. Aber dafür sind die Geschichten nicht. Weil die Geschichten handeln von Personen. Die handelt von Menschen. Und wenn die Menschen das wahrnehmen, dann bin ich glücklich. Ja.
Wenn die Menschen meine Kunst wahrnehmen, bin ich glücklich. Ist Erwin Rehling auch wichtig, was die Menschen über ihn denken und reden?
Leider ja. Leider ja, das ist mir sehr wichtig. Das ist was, was mich auch immer wieder hindert oder behindert. Weil ich wünsche mir, geliebt zu werden. Das gebe ich zu. Ich bin voller Selbstzweifel und frage mich immer wieder, warum machst du das? Trotzdem, wenn ich dann was Gutes gemacht habe, nur für mich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt richtig was Feines hingesetzt. Dann bin ich total glücklich. Aber die Selbstzweifel sind natürlich da. Überhaupt keine Frage. Und das ist auch ein Motor. Dieses an sich selber rumhadern und rummachen und rumdoktern, gehört zu mir dazu, das ist wichtig. Dass es auch frisch bleibt, lebendig bleibt. Wenn ich mir jetzt so hinlehne und sage, ja, passt eh, dann habe ich verloren. Oder dann wird da nicht mehr allzu viel passieren. Aber in dem Moment, in dem ich an dem Zweifel, was passiert, und versuche, beim nächsten Mal, was ich ja schon wieder im Kopf hat, was zu verändern, so dass ich irgendwie noch einen anderen Dreh kriege, dann ist es doch gut.
Der Wolfgang, einer von meinen besten Freunden, der hat sich dann umgebracht. Aber das ist schon lang her. Ist vor unserer Haustür gestanden und hat geklopft. Meine Oma ist gekommen und hat aufgemacht. Der Wolfgang fragt, grüß Gott, Frau Gruber, ist der Erwin da? Meine Oma, damals schon recht anweisig gewesen, heute darf man die Demenz sagen, hat zurückgefragt, meinen Sie den Fußballer?
Menschenbilder. Ich will wahrgenommen werden. Der Sprach- und Klangkünstler Erwin Rehling. Eine Sendung von Lukas Tremetsberger. Informationen zur Sendung bekommen Sie wie immer beim Ö1-Service unter der Telefonnummer 01 für Wien und dann 501 70 371. Natürlich finden Sie uns auch im Internet unter oe1.orf.at/menschenbilder. Dort können Sie diese Sendung auch einen Monat lang nachhören. Und nächsten Sonntag hören Sie in den Menschenbildern Philosophie und Wrestling, Weltrettung mit Insekten. Die erste Ausgabe des neuen Formats Menschenbilder mittendrin. Marie Lang im Gespräch mit Christoph Thomann und Sophie Feigl. Auf Wiederhören sagt Sandra Kreisler.